ARD.
Boah, David, ich habe da letztens so einen Erinnerungsflash gehabt. Letzte Woche in der Dönerbude. Ich musste 8 € für den Döner mit allem auf den Tisch legen. Und da habe ich gedacht, hä, das war doch mal komplett anders. 3 €. Erinnerst du dich noch? In Berlin gab es damals so einen Wettkampf. Wer kann's noch billiger?
Ja, und vor allem ist es ja gar nicht lang her, dass es so war. Und ist ja auch nicht nur beim Döner so. Jede Woche an der Supermarktkasse denke ich mir, hä, habe ich aus Versehen die Schokolade mit Blattgold eingepackt? Mal ganz zu schweigen von so richtig großen Investitionen. 0% Finanzierung beim Autokauf. Wo ist die eigentlich geblieben?
Ja, Finanzierung überhaupt. So viele Leute, die sagen, ich würde mir jetzt gerne für die Familie ein Häuschen kaufen. Auch von mir aus weit draußen. Das haben meine Eltern doch früher auch gekonnt. Ist für viele gerade überhaupt nicht in Sicht, wie man das jemals bezahlen können soll.
Und auch unsere Wirtschaft als Ganzes scheint ins Stocken zu geraten. Kaum Wachstum, dazu die Sorge, dass zu wenige neue Jobs entstehen. Und Thema Altersvorsorge, Rente, richtig toll sieht es da für die meisten auch nicht aus.
Wäre es da nicht genial, wenn wir uns an einen Zauberer wenden könnten? Da wäre irgendjemand, der uns aus diesem ewigen Krisenmodus rausholen könnte, der irgend so ein Gegenmittel hat und wieder Schwung und Zuversicht in die Bude bringen könnte.
Wir bräuchten eigentlich jemanden, der unsere Wirtschaft irgendwie entfesseln könnte. Ja, eigentlich so ein Entfesselungskünstler. Ein Houdini der Finanzwirtschaft.
Ich bin sofort dabei. Es gibt Menschen, die sagen, wir haben sowas Ähnliches. Es klingt nicht im Ansatz so sexy oder magisch wie Houdini. Aber hat vielleicht auch eine Zauberhand. Heißt Europäische Zentralbank, EZB. Den Euro hat sie damals gerettet, als keiner mehr an Europa geglaubt hat. Und plötzlich, mit einem Satz, waren wir wieder da. Whatever it takes.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Das war der damalige EZB-Chef Mario Draghi. Dieser Satz gilt wirklich als absoluter Meilenstein, der dem Euro damals den Kragen gerettet hat. Ist aber inzwischen auch schon über 10 Jahre her. Wäre also vielleicht mal wieder in der Zeit, oder?
Und viele hoffen seitdem, dass die EZB mal wieder was Magisches loslässt, um die Wirtschaft zu retten. Und klar ist, wir alle könnten so einen Zauberspruch gerade richtig gut vertragen. Aber die Frage ist auch, ist das, was die EZB uns anbieten kann, ist das genau die Art von Entfesselungsmagie, die wir bräuchten?
Über diese Zinswende wird ja sehr viel gesprochen. Aber was kann die leisten? Und was kann sie nicht leisten? Auf den Punkt gebracht, bringt diese Zinswende der EZB uns irgendwas in unserem Normalo-Life, beim Supermarkteinkauf, beim Döneressen oder wenn wir einen Kredit wollen?
Wer kann uns denn helfen, dass sich unser Leben wieder bezahlbar anfühlt? Das versuchen wir heute rauszufinden. Kann uns die EZB glücklich machen? Ihre Zinswende oder was, wer auch immer?
Darum geht's heute im Plus-Minus-Podcast mit mir. Ich bin David Alf.
Und ich bin Houdini. Nee, Anna Flank.
Oh Gott. Die EZB spielt übrigens in meinem Leben eine total große Rolle. Wusstest du das?
Das finde ich total abgedreht, weil niemand irgendwas mit der EZB verbindet, außer dir.
Ja, ich und meine Kinder.
Ah, komm, hau raus.
Denn erstens wohnen wir relativ nah dran. Ich fahre da also jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit dran vorbei. Und es gibt rund um die EZB ganz schöne Spielplätze. Ich hänge also sehr oft so auf Spielplätzen rum.
Und guckst da hoch.
Genau, sitze auf einer Schaukel, guck da hoch. Finde ich ein sehr schönes Gebäude. Das ist so aus Glas und in sich so ein bisschen verdreht. Voll cool. Und aber auch ein bisschen verrückt, ne? Ich sitze da auf der Schaukel mit meinen Kindern und 100 Meter über mir wird die Weltwirtschaft gelenkt.
Ja, und da fragt man sich ja wirklich, wenn Banker dann runter auf dich und auf den Spielplatz gucken, haben die eine Ahnung, wenn sie da über allem thronen, welche Fragen und Normalo-Sorgen uns so bewegen? Und könnten die uns vielleicht mit ihren Entscheidungen, mit ihrer Geldpolitik sogar weiterhelfen? Oder sind das so getrennte Welten, da haben wir alle miteinander nichts zu tun?
Um das zu klären, düsen wir mal eben von Frankfurt nach London. Und nicht nur das, sondern auch noch 12 Jahre zurück in die Vergangenheit. Ins Lancaster House. Führt so ein bisschen in die Irre. In Wahrheit ist es nämlich ein Palast, direkt neben einem der Hauptsitze der königlichen Familie. Allerbeste Lage also, prunkvolles Ambiente.
Und in dieser absoluten Edelatmosphäre findet damals, am 26. Juli 2012, die Global Investment Conference statt. Da trifft der Geldadel auf die Wirtschaft, Top-Banker, CEOs und Politiker sind auch dabei, Top-Wirtschafts- und Finanzliga und mittendrin der Mann, über den wir gerade schon gesprochen haben und der an diesem Tag diesen weltberühmten Satz sagt.
Es geht um Mario Draghi, damals Herr über den europäischen Leitzins und die Situation ziemlich alarmiert und ziemlich angespannt. Denn der Euro steht zu dem Zeitpunkt total unter Druck. Einige Mitgliedstaaten haben ein ernsthaftes Schuldenproblem. Griechenland, Portugal, Spanien zum Beispiel. Vor allem Griechenland scheint angezählt. Es wird über Staatsbankrott gesprochen. Andere Euro-Länder könnten folgen. Spekulanten haben deshalb angefangen, gegen den Euro zu wetten.
Ja, und genau in dieser absoluten Notsituation tritt Draghi vor all diesen wichtigen Menschen auf, dieser großen Finanzveranstaltung. Da geht er ans Mikrofon und sagt den Satz der Sätze.
There is another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Draghis Botschaft ist, ihr Spekulanten, ihr könnt mit so viel Geld gegen den Euro wetten, wie ihr wollt. Wir bei der EZB haben mehr Geld und wir werden alles einsetzen, um den Euro zu retten. Also lasst es lieber gleich bleiben.
Und als wäre das wirklich so ein Zauberspruch gewesen, der Satz zeigt Wirkung. Die Spekulationen hören auf. Der Euro erholt sich in den folgenden Monaten um rund 10%. Draghi wird zumindest für kurze Zeit zum Superhelden, zum Magier Houdini, der, so sehen es viele, den Euro mit einem kurzen Auftritt gerettet hat. In manchen Rankings wird er plötzlich als eine der einflussreichsten Personen weltweit gefeiert.
Tja, und seitdem sehen viele in der EZB so eine Art Lebensretter, wenn es in der Wirtschaft in Europa nicht rund läuft. Und auch jetzt, 12 Jahre später, könnten wir ja so einen Entfesselungszauberspruch gut gebrauchen. Die europäische Wirtschaft dümpelt so vor sich hin, die Wachstumsraten verharren schon seit 3 Quartalen unter 1,5%.
Hohe Zinsen haben den Immobilienmarkt in den letzten Jahren eigentlich lahmgelegt. Ein Haus zu kaufen ist für die allermeisten völlig außer Reichweite. Viele Bauträger sind pleite gegangen oder werden es bald sein.
Haben wir ja schon in der Folge behandelt, was das für katastrophale Folgen zum Beispiel für die Käufer von Neubauwohnungen haben kann. Den Link zur Folge legen wir euch in die Shownotes.
Ja, und auch in anderen Bereichen läuft es überhaupt nicht. Keiner will groß Geld ausgeben, weder die Unternehmen noch wir Konsumenten. Und sich verschulden, um auf Pump was zu kaufen, erst recht nicht.
Und es geht ja nicht mal nur um die großen Investments auf Pump. Ja. Unsere Kaufkraft wird natürlich auch dadurch total gehemmt, dass die vermeintlich kleinen Dinge super teuer geworden sind. Der Supermarkteinkauf, der Döner um die Ecke.
Ja, also alle sehnen sich nach so einem Zauberer. Wie lässig wäre das denn, wenn die EZB jetzt einfach wie damals so einen Zauberspruch auspackt und plötzlich ist alles wieder gut. Allen wird es wieder besser gehen. Also EZB, leg los!
Mario Draghi ist ja inzwischen nicht mehr EZB-Chef. Stattdessen guckt jetzt Christine Lagarde auf mich herab, wenn ich da auf dem Spielplatz rumhänge. Und auch sie hat vor kurzem so ein kleines Zauberkunststück aufgeführt. Anfang Juni.
Da hat der EZB-Rat die Zinswende beschlossen. Zum ersten Mal seit 2016 wurde der Leitzins gesenkt. Nicht viel, um 0,25 Prozentpunkt auf. Ja, wie viel eigentlich? Es gibt ja sogar verschiedene Leitzinsen.
Und wir konzentrieren uns mal auf die zwei wichtigsten, den sogenannten Refinanzierungssatz und den Einlagensatz. Den Refinanzierungssatz müssen Banken zahlen, wenn sie sich Geld von der EZB leihen, sich also refinanzieren, wie das auf Zentralbanksprech heißt. Das sind im Moment seit Juni 4,25%.
Den Einlagensatz bekommen die Banken von der EZB, wenn sie dort ihr Geld parken. Also angenommen die Raiffeisenbank Güstrow oder bei der Sparkasse Rosenheim, da haben gerade sehr viele Kunden Geld auf ihren Konten geparkt und eingezahlt. Es gibt aber gar nicht so viele, die einen Kredit haben wollen. Dann hat die Bank das Geld übrig. Das bringt sie normalerweise zur EZB und bekommt dafür aktuell 3,75% Zinsen.
Die EZB mit ihren Leitzinsen kann man sich so ein bisschen ja, wie so ein Schwamm vorstellen. Wenn sie die Zinsen senkt, dann ist es, als wenn man einen Schwamm zusammendrückt. Es fließt Wasser raus. Die EZB drückt dann quasi Geld in den Markt rein. Bedeutet, die Banken holen sich bei der EZB eher Geld ab, weil das günstiger geworden ist. Niedrigere Zinsen. Gleichzeitig sind die Banken weniger daran interessiert, ihr überschüssiges Geld dort zu parken, weil es ja eben auch für sie nicht mehr so viele Zinsen gibt.
Ja, der Effekt soll sein, dass die Banken ihr Geld dann eher für Kredite zur Verfügung stellen. Und genau diesen Effekt soll auch diese besagte neue Zinswende haben. So ist erstmal der Plan. Voraussetzung aber, es geht nicht nur um einen mickrigen 0,25 Prozentpunkt, sondern vielleicht am Ende wirklich um mehr.
Zinswende, übrigens deshalb, weil die Leitzinsen in den letzten beiden Jahren sehr stark gestiegen sind. Da hat sich der EZB-Schwamm also ziemlich vollgesogen. Indem Geld aus den Märkten gezogen worden ist, hat man versucht, die Inflation zu bekämpfen, was ja auch einigermaßen gelungen ist.
Ja, aber heißt nur, dass es im Moment nicht weiter superschnell teurer wird. Teurer wird es trotzdem. Und von billiger hat keiner was gesagt.
Ich meine, in den letzten 2,5 Jahren ist allein Zucker um 75% teurer geworden. Mhm. Brot und Brötchen um 30%. Die Zahlen haben wir vom Statistischen Bundesamt. Von 70 Lebensmittelpreisen, die da aufgeführt sind, ist kein einziger gesunken. Die meisten um 20% teurer geworden. Oder noch mehr.
Ja, und wir wollen jetzt klären, ob die Zinswende da vielleicht hilft. Ob die Sachen wieder billiger werden. Leider muss man sagen, bei einzelnen Produkten kann die EZB ziemlich wenig tun. Sie versucht höchstens, die Inflationsrate als Ganzes zu bremsen. Ihr Ziel sind um die 2% und weniger will sie auch gar nicht, weil sie vor einer Sache noch mehr Angst hat.
Nämlich vor negativen Inflationsraten, also vor Deflation. Das ist für Zentralbanken wirklich noch größerer Horror als zu hohe Inflation. Das Problem dahinter ist, vereinfacht gesagt, wenn die Preise einmal für eine gewisse Zeit gesunken sind, dann stellen sich die Leute darauf ein und sagen, naja, da warte ich jetzt noch mal ein bisschen mit dem Einkaufen morgen oder vielleicht in der Woche wird es ja noch viel billiger. Und am Ende wird immer weniger konsumiert und investiert und die Wirtschaft geht den Bach runter.
Das wäre wirklich schlimm, ist aber im Moment tatsächlich nicht unser Problem und auch nicht das der EZB. Mit der Zinswende geht sie ja aktuell sogar wieder leicht in die andere Richtung. Sie nimmt den Fuß von der Inflationsbremse leicht wieder runter und damit könnte es sogar sein, dass die Preise wieder leicht steigen.
Nochmal der Zusammenhang. Mit der Zinswende kommen niedrigere Leitzinsen. Niedrigere Leitzinsen bedeuten, die EZB drückt den Schwamm zusammen. Es kommt mehr Geld in den Markt, etwa weil Banken mehr Kredite vergeben an Privatleute, aber auch an Unternehmen. Das heißt, die kaufen und investieren. Die Nachfrage steigt. Und das alles treibt die Preise an und damit eben auch die Inflationsrate.
Boah, das hört sich jetzt aber genau wie das Gegenteil von meinem super Entfesselungsmagier an. Das ist ja ein Zaubertrick, der nach hinten losgehen könnte. Die EZB hilft mit ihrer Zinswende in puncto Inflation also leider gar nicht, sondern sie treibt die Preise eher noch an. Also wenn sie uns den Einkauf an sich nicht billiger macht, dann muss es ja an irgendeiner anderen Stelle irgendeinen positiven Effekt geben. Vielleicht kommen ja diese 0% Finanzierung, über die wir am Anfang gesprochen haben, wieder. Die sind in den letzten Jahren mit den hohen EZB-Zinsen verschwunden. Warum? Erklärt uns Carsten Brzeski. Er ist Chefvolkswirt der ING-Bank und unterteilt die Zeiten in Neues und Altes Normal.
Wir sind jetzt deutlich wieder raus aus diesem neuen Normal. Wir sind im alten Normal wieder zurück. Im alten Normal kostet Geldleihen Geld und wird kein Geld hinterhergeworfen. Das heißt, Nullzins, 0% Finanzierung werden wir so schnell nicht mehr sehen.
Das hat er uns im vergangenen Herbst gesagt. Damals gab es noch die hohen Leitzinsen der EZB. Jetzt haben wir ja die Zinswende und damit etwas niedrigere Leitzinsen. Aber dann könnte doch jetzt eigentlich dieses Normal mit den 0% zurückkommen, oder?
Ist das jetzt das alte oder das neue Normal?
Also Weiß ich nicht. Ich will es auf jeden Fall haben.
Theoretisch könnte das so sein, denn die Banken orientieren sich ja bei ihren Kreditzinsen an den Leitzinsen der Zentralbank. Also wenn die EZB mit den Zinsen runtergeht, gehen oft auch die Banken runter. Aber müssen sie nicht. Es kann auch sein, dass sie bei ihren hohen Zinsen bleiben, weil sie zum Beispiel Angst vor einer Krise haben.
Sie verlangen dann bei ihren Krediten einen höheren Risikoaufschlag. Das ist eine Art Ausgleich dafür, dass die Zukunft womöglich unsicher ist und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man das Geld nicht mehr zurückbekommt.
Also die EZB ist nicht der Zauberer, der mit einem Spruch auf alle einwirken kann. Die EZB kann mit ihrer Zinswende einen Impuls setzen, aber es müssen nicht alle mitmachen.
Und es ist eben auch nur eine Mini-Zinswende. Ne? Wir sind, wie gesagt, noch immer bei 4,25%. Als es damals diese 0%-Finanzierung gab, waren es 0%. Also da müsste sich noch einiges bewegen bei der EZB, damit wir diese Traumwelt wiederbekommen für Leute, die auf Pump einkaufen möchten.
Ja, aber es geht ja immer noch. Wir haben nachgeschaut, ob sowas im Moment überhaupt noch möglich ist. Möbel zum Beispiel bei Sigmüller bekommt man tatsächlich noch für 0%. Allerdings für 3 Jahre. Wer länger strecken will, der zahlt dann 10% Zinsen. Beim Elektromarkt Saturn bekommt man auch eine 0% Finanzierung in den ersten 10 Monaten. Danach werden fast 12% fällig.
Heißt, besser nicht mehr wie früher trödeln beim Zurückzahlen. Du kannst dir den super guten Computer für 2000 Euro kaufen und ihn in den ersten 10 Monaten abbezahlen. Willst du ihn aber 5 Jahre lang abstottern, dann zahlst du am Ende inklusive Zinsen über 2600 Euro.
Billiger wäre es, wenn du dir das Geld für den Computer gleich bei der Bank leihst. Da liegen die Zinsen jetzt nicht bei 10% wie im Elektromarkt, sondern teilweise so bei 7%. Das hat das Vergleichsportal Verivox ausgerechnet. Stand Anfang Juli. Und man kann da auch sehen, dass es von Mai bis Juni immerhin um rund einen Viertelprozentpunkt nach unten gegangen ist. Also, da haben die Banken den niedrigen Leitzins der EZB sogar schon mal vorweggenommen. Das heißt aber auch, jetzt wartet man erstmal ab, was die EZB denn weiterhin macht. Weiter Richtung 0% geht es jetzt erstmal nicht.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Wirtschaft insgesamt. Wir haben ja schon gesagt, Wirtschaftswachstum im Moment eher mau, vor allem bei uns in Deutschland. Letztes Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt um 0,3% geschrumpft. In diesem Jahr wird ein Mini-Wachstum erwartet, das ist eigentlich kaum der Rede wert. Und das hinterlässt auch auf dem Arbeitsmarkt inzwischen Spuren. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben im Juni erneut zugenommen. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich ungünstig, heißt es. Wäre ja cool, wenn die EZB wenigstens daran was ändern könnte?
Ja, eigentlich ist das aber gar nicht ihr Ding. Die EZB ist nämlich eigentlich nur für stabile Preise zuständig. Ihr wichtigstes Ziel, diese Inflationsrate um die 2%. Alles andere ist zweitrangig. So steht es auch in den EU-Gesetzen. Dass daran manche Länder gerne was ändern würden, darauf kommen wir später nochmal zurück.
Die Wirtschaft aufpäppeln darf die Zentralbank nur, solange sie dabei nicht die Preise aus dem Blick verliert. Wer das übrigens mal nachlesen möchte, den Link haben wir euch mal in die Shownotes gelegt. Im Moment bewegt sich die Inflation ja gerade wieder auf die 2% zu und deshalb hat man sich bei der EZB gesagt, naja, okay, dann unsere Hauptaufgabe haben wir ja gerade einigermaßen erfüllt. Jetzt kümmern wir uns auch ein wenig um die Konjunktur und senken die Zinsen ein bisschen.
Ja, weil damit die Kredite günstiger werden, haben wir schon erklärt. Und zwar nicht nur für Konsumenten wie ihr oder David, du oder ich, sondern auch für Unternehmen. Die Firmen können wieder nachdenken, ob sie sich vielleicht bald wieder mehr leisten können wollen. Zum Beispiel eine neue Maschine kaufen oder ihre Fabrik modernisieren. Und besonders die Bauwirtschaft, die sehnt sich genau nach solchen niedrigen Zinsen. Dort ist man ja noch viel mehr auf Kredite angewiesen als in allen anderen Wirtschaftszweigen. Kaum ein Neubau, der nicht zum ganz großen Teil auf Pump finanziert wird.
Ja, allerdings hat die Zinswende auch hier nicht viel bewirkt. Der Effekt ist eigentlich schon in dem Moment verpufft, als die EZB die Wende verkündet hat. Denn Christine Lagarde hat noch was anderes bekannt gegeben. Weitere Zinssenkungen stehen erstmal nicht auf dem Plan. Vor Herbst ist damit auf jeden Fall nicht zu rechnen. Eigentlich war das also bisher so eine Zinswende-Light. Der Effekt auf die Wirtschaft kaum wahrnehmbar.
Kommen wir nochmal zurück zu Mario Draghi, Christine Lagardes Vorgänger. Denn nachdem der damals den Euro gerettet hat, gab es erst viel Applaus und dann viel Kritik, nämlich an seiner Nullzinspolitik. Das Problem damals, die Wirtschaft kommt trotzdem überhaupt nicht mehr in Schwung. Draghi und sein Team versuchen mit einem Leitzins von 0% eine Wirtschaftskrise zu verhindern. Das ist gut für Leute, die sich Geld ausleihen, vermeintlich schlecht aber für die, die was gespart haben und darauf Zinsen haben wollen, vielleicht sogar ihre Altersvorsorge darauf aufbauen wollen.
Das ist aber gar nicht so sehr ein Problem der Sparer, sondern ein Problem für die Banken. Die haben mit den extrem niedrigen Zinsen nämlich ein großes Problem. Sie verdienen nichts mehr beim Geldverleihen. Aber wenn die Nullzinspolitik der EZB kaum einen Einfluss fürs Vermögen ansparen hat, was denn dann?
Erklären wir euch. Dafür schieben wir jetzt aber erstmal kurz die Hoffnung beiseite, dass es die EZB für uns schon irgendwie mal richten könnte. Vielleicht können wir es bei der Altersvorsorge auch selber richten.
Interessant dabei die Frage, wie ticken wir eigentlich, wenn wir Geld anlegen? Das versucht man in der sogenannten Neurofinance herauszufinden. Das ist eine recht junge Wissenschaftsdisziplin. Und einer der Vertreter ist Peter Kenning, der ist Professor für Neuroökonomie an der Uni Düsseldorf. Und der erklärt uns, wenn wir mit Geld umgehen, da sind da drei Gehirnregionen beteiligt.
Feststellen kann man sowas in einem MRT. Also einem Hirnscanner, der anzeigt, welche Regionen im Gehirn gerade aktiv sind. Wo geben denn Neuronen elektrische Impulse ab? Und da hat man gesehen, dass es beim Menschen nicht sowas wie ein Geldareal gibt. Bei Geldgeschäften sind vielmehr drei Regionen aktiv. eine im vorderen Bereich des Gehirns und zwei, die weiter hinten sitzen. Und diese beiden hinteren sind erstmal die Impulsgeber, sagt Professor Kenning.
Diese beiden unbewussten Strukturen, das ist zum einen eine Struktur im Belohnungssystem im Gehirn, wo wir die antizipierte Belohnung verarbeiten. Wenn wir uns also vorstellen, dass wir mit dieser Finanzentscheidung demnächst irgendwo viel Geld verdienen werden und uns dann schöne Dinge davon leisten können, dann aktiviert das eben diese Belohnungsstrukturen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine zweite Struktur im Gehirn. Das ist eher diese Struktur, die für die, wenn man so will, negativen Emotionen zuständig ist. Das ist eine Struktur, die heißt Inselregion.
Also die beiden hinteren Regionen sind für die emotionalen Reaktionen zuständig. Freude auf eine mögliche Belohnung, Angst vor dem Risiko, dass ich mein Geld ja auch verlieren könnte. Und die dritte, die vordere Region, versucht, diese Impulse irgendwie zusammenzubringen und daraus dann eine Entscheidung abzuleiten.
Am besten eine gute, ne? Ja. Manchmal fällt diese Entscheidung aber auch echt schwer oder es kommt eine falsche Entscheidung raus, weil eine der beiden hinteren Regionen einfach zu starke Impulse sendet.
Und das wird am Beispiel Zinsen schön deutlich. Zinsen betrachten wir gern so, dass sie unserem Belohnungszentrum gefallen. Dabei müsste das Gehirn eigentlich etwas genauer analysieren und unterscheiden zwischen Nominalzins und Realzins.
Nominalzins ist ganz einfach der Zinssatz, den uns die Banken für unser Erspartes geben. Also zum Beispiel 1,5% aufs Tagesgeldkonto. Aber was bringt uns eine Geldanlage, wenn dieser Nominalzins niedriger ist als die Inflationsrate? Die muss ich nämlich eigentlich rausziehen und rausrechnen, um das zu verstehen, was der Zins am Ende wirklich bringt. Das heißt, Nominalzins minus Inflationsrate gleich Realzins. Um bei unserem Tagesgeld hier zu bleiben, wir bekommen 1,5% Zinsen. Die Inflationsrate liegt aber bei 2,2%. Das heißt, dann ist der Realzins negativ. Mein Geld verliert an Wert, obwohl es ja eigentlich Zinsen gibt.
Und das Erstaunliche ist, die Realzinsen waren beim in Deutschland so beliebten Tagesgeld in den letzten 20 Jahren so gut wie nie positiv. Beim klassischen Sparbuch sieht es noch schlechter aus. Man macht also, wenn man sein Geld länger auf einem solchen Konto liegen lässt, Verlust. Und trotzdem parken Deutsche in diesen Anlageformen viele Milliarden Euro.
Ja, dass uns das Gehirn gerne auf die falsche Fährte schickt, zeigt auch ein anderes Phänomen, das man als Home Bias bezeichnet. Das heißt übersetzt so viel wie, dass man voreingenommen ist für den heimischen Markt und zwar positiv. Deutsche Anlegerinnen und Anleger kaufen grundsätzlich lieber deutsche Aktien oder deutsche Staatsanleihen und machen einen Bogen um ausländische Papiere.
Und das machen nicht nur Deutsche so, sondern auch Franzosen, Spanier, Polen oder Schweden. Es ist ein globales Phänomen, weil es im menschlichen Gehirn so angelegt ist, weil das Angstzentrum hier die Entscheidung dominiert. Man setzt also auf bekannte Namen wie VW, Siemens, Bayer oder auf die Bundesanleihe, weil die einem so Vertrauen einflößen.
Dass Aktien aus anderen Ländern vielleicht lukrativer wären und die Bundesanleihe weniger Zinsen abwirft als Anleihen aus anderen Ländern, das wird einfach ignoriert aus Angst. Aber diese Angst kostet bares Geld.
Es gibt einige Studien, die zeigen, dass das durchaus Milliardenbeträge in Bezug auf alle deutschen Investoren sein können, die da über einen gewissen Zeitraum zustande kommen. Und man könnte wahrscheinlich im Bereich der Altersvorsorgelücke dadurch schließen, wenn man eben diesen Home Bias frühzeitig nivellieren könnte.
Das waren jetzt nur zwei Fehler, zu denen wir übrigens fast alle neigen. Es gibt aber noch eine Reihe anderer, die aber alle nur zur gleichen Erkenntnis führen. Unser Gehirn führt uns beim Geldanlegen häufig auf die falsche Fährte. Es ist grundsätzlich gepolt auf sofortige Belohnung und auf die Abwehr von Gefahren.
Und das hat auch eine Forscherin der US-amerikanischen Stanford-Universität nachgewiesen. Sie hat eine größere Gruppe Menschen bei ihren Investitionsentscheidungen beobachtet. Ein Teil der Testpersonen hatte dabei Störungen in den Emotionszentren des Gehirns. Gefühle dringen bei diesen Menschen nicht oder nur geschwächt durch. Ihre intellektuellen Fähigkeiten sind aber trotzdem voll da.
Und jetzt das Ergebnis. Die Personen, deren Emotionen blockiert waren, die haben deutlich besser abgeschnitten als die, die diese Beeinträchtigung nicht hatten. Und das zeigt, unsere Gefühle sind wirklich super schlechte Ratgeber, wenn es ums Geldanlegen geht.
Heißt also, kühlen Kopf bewahren ist ziemlich ratsam, auch wenn das bei Geldgeschäften nicht immer ganz leicht fällt. Heißt, wir müssen uns mit unserer Altersvorsorge auseinandersetzen, uns Beratung holen und gut informieren und vor allem nie spontan Geld investieren, sondern am besten bei jeder Entscheidung nochmal drüber schlafen, um ja nicht die Gefühle reinregeln zu lassen.
Ja, und wir merken uns auch, lieber auf die echten Zinsen, die am Ende rauskommen, gucken. Realzinsen über alles und um ausländische Wertpapiere bitte nicht automatisch einen Bogen machen.
Für unsere Zukunft, für unsere Altersvorsorge sind wir also vor allem selbstverantwortlich. Die EZB kann und soll uns dabei nur insoweit helfen, dass sie einen stabilen Rahmen schafft, also die Preise stabil hält. Und zwar indem sie unabhängig von der Politik die Zinsen jeweils so anpasst, dass sie die Inflation im Griff hat.
Dabei ist im Moment aber gar nicht so klar, ob die Europäische Zentralbank und ihre Chefs sich in Zukunft wirklich noch allein auf diese Inflation konzentrieren können. Vor allem der Krieg in der Ukraine ist eine Bedrohung für eine unabhängige EZB-Politik. Das liegt daran, dass Europas Regierungen einfach Geld brauchen, viel Geld. Jürgen Michels, der Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank, der formuliert das große EZB-Problem in Krisenzeiten so.
Ja, die Frage ist halt, ob die Zentralbank ein Selbstbedienungsladen ist und nur irgendwas macht, was den Staaten jetzt zugutekommt, oder ihr Mandat die Preisstabilität wahrnimmt. Und das ist eine ganz, ganz große Frage. Und da muss man aufpassen, wenn man sagen würde, ja, die, ich sage jetzt mal plump, die drucken jetzt Geld, damit wir jetzt Panzer kaufen können.
Zinsen dauerhaft runter, damit sich Regierungen günstig Geld ausleihen können. Egal, ob die Inflation das gerade erlaubt oder nicht. Das hätten viele europäische Politikerinnen und Politiker gerne. Manche machen auch schon kräftig Druck. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Ende April schon genau so einen Versuch gestartet.
Jo, er hat nämlich ein neues Mandat für die EZB gefordert, damit die Notenbank auch andere Ziele verfolgen kann. Solche Forderungen dürften bald häufiger kommen, wenn EU-Mitgliedsländer wegen des Ukraine-Kriegs finanziell ins Schwimmen kommen.
Niedrige Leitzinsen für günstigere Staatskredite, erkauft mit einer höheren Inflationsrate. Ist irgendwie kein guter Deal für uns Verbraucherinnen und Verbraucher.
Nee.
Also, unser Fazit auf die Frage, ob uns die EZB mit der Zinswende jetzt glücklich zaubern kann, soll sie gar nicht. Für das Wirtschaftswachstum ist die Politik zuständig, genauso für den Arbeitsmarkt und auch dafür, dass endlich genug neue Wohnungen gebaut werden können.
0% Kredite sind auch nicht Aufgabe der EZB. Und für eine gute Altersvorsorge müssen wir auch wirklich selber sorgen. Die EZB ist tatsächlich nur für die Inflation zuständig. Und eine ganz wichtige Sache noch, eine stabile Währung in 20 Ländern ist ja eigentlich auch ein gutes Zauberstück.
Das stimmt. Ich gucke jetzt auf jeden Fall mit anderen Augen auf dieses große
gläserne schaukelst.
Gebäude, wenn ich schaukel, genau. und weiß, was da alles hintersteckt. Das ist ein komplexes Thema und wir hoffen, wir konnten es euch ein wenig nahe bringen. Wir hoffen, dass euch diese und auch andere Plus-Minus-Podcast-Folgen sehr gut gefallen. Wenn das so ist, abonniert diesen Podcast, das hilft uns sehr.
Ich habe gedacht, du hoffst, dass Christine Lagarde mal runterwinkt auf deine Schaukel.
Das sehe ich nicht, weil das so verspiegelt ist. Ich glaube, das macht sie. Ich bilde mir ein, das tut sie eigentlich regelhaft.
Okay, also wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Da schließe ich mich David auf jeden Fall an. Und wir sagen danke fürs Zuhören und wir sagen natürlich auch danke allen, die mitgearbeitet haben an dieser aktuellen Folge. Da ist zuallererst unser Autor Christian Sachsinger.
Genau, Redakteurin war Christine Bergmann.
Und in der Technik sitzt Jo Baumann.
Und wir sagen tschüss.
Jo.
Bis dahin.
Macht's gut.
Aber natürlich haben wir noch einen weiteren Tipp für euch, nämlich einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek.
Ja, und da geht's genau um das Thema, was uns ja auch hier in dieser Folge beschäftigt hat. Kann man sich noch ein Häuschen leisten oder nicht? Was ist mit einer eigenen Wohnung? Für einige ist der Traum ja mittlerweile zum Albtraum geworden, denn Deutschland erlebt seit einigen Monaten eine Pleitewelle unter Bauträgern, also unter Firmen, die Immobilien bauen und häufig bereits vor oder während dieser Bauphase.
Es ist also Zeit für eine erste Bilanz. Was bedeutet das eigentlich für diese ganze Baubranche und auch für Bauherren und für Kunden? Und kommt es noch schlimmer? Und wer ist eigentlich schuld? Dazu könnt ihr mehr im Funk-Streifzug hören. Den gibt's in der ARD-Audiothek mit vielen weiteren spannenden Themen.
Findet ihr bei uns in den Shownotes und wir sagen bis nächsten Mittwoch.
Bis dahin.